Und Täterarbeit ist nun mal der beste Opferschutz, weil, und das ist das, wo wir ja dann auch in der Prävention häufig die Kritik hören, ich glaube, wir alle haben ein bisschen die Schnauze voll, dass Präventionsarbeit immer auf der potenziellen Opferseite stattfinden soll. Dass Mädchen seit ihrem Kindesalter irgendwie sich anhören müssen, was sie nicht anziehen sollen und wie sie sich nicht verhalten sollen und was sie, worauf sie aufachten sollen und so weiter, ja. Also da haben wir schon diesen Schritt erreicht, wo wir sagen, ja, aber was ist denn eigentlich mit den Jungs, mit den Männern, mit denen allgemein und deren Frauenbild, aber kann natürlich auch mit den problematischen. Wie gehen wir damit um? Und da ist irgendwie so der Gedanke schon angekommen, zu sagen, nicht die Töchter einschränken, sondern die Söhne erziehen. Aber bei TäterInnen wird es dann der Gedanke häufig doch nicht mehr zugelassen. Ne? Aber genau das bräuchte es, weil wenn die Täter ihren Shit irgendwie anders in den Griff kriegen würden, als sich aus einem Macht- und Dominanzbestreben heraus jetzt sexualisierte Gewalt an Frauen anzutun, dann gäbe es diese Gewalt nicht. Ja, dann müsste man das auch Frauen nicht ständig erzählen. Also Täterschutz ist wirklich eine gute Opfer- oder Täterarbeit, sorry, Täterarbeit ist ein guter Opferschutz.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin und Familie Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Was ist eigentlich Kriminologie? Wie unterscheidet sie sich von Kriminalistik? Was bedeutet sexualisierte Gewalt, von der wir eigentlich immer sprechen? Was sind Hellfelder, Dunkelfelder und absolute Dunkelfelder? Welche Motive haben TäterInnen eigentlich, wenn sie sexualisierte Gewalt ausüben? Welche Möglichkeiten gibt es statt einer klassischen harten Gefängnisstrafe? Was könnte vielleicht hilfreicher sein? Über das und noch viel mehr spreche ich in dieser Folge mit der Kriminologin Christina Straßburger. Prüfe bitte für dich, ob das Thema, ob die angesprochenen Themen für dich, ich sag mal, in der nüchternen wissenschaftlichen Betrachtungsweise mit den Zahlen und Daten hier und jetzt gerade für dich stimmig ist. Falls nicht, gibt es noch ganz viele andere Folgen in diesem Podcast, die du dir stattdessen anhören kannst. Und wenn es gerade genau das ist, was dich interessiert und wo du Lust hast, mehr zu erfahren, dann höre auf jeden Fall weiter. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Survivor Queen Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir hier zu Besuch. Viele von euch kennen sie vielleicht schon von Instagram. Darüber kennen wir uns auch. Christina Straßburger, dort bekannter als Kriminologin Christina. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, voll schön hier zu sein, Mai. Vielen Dank für die Einladung.
Voll gerne. Und wir wollen uns heute tatsächlich mit deinem Spezialthema, das du ja sogar studiert hast, beschäftigen, Kriminologie. Ich habe ein bisschen geübt, das Wort auszusprechen. Das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Aber, genau, lass uns mal vielleicht einfach bei dir als Person starten. Wer bist du, Christina, und wie bist du eigentlich zur Kriminologie gekommen?
Genau, ich erzähle vielleicht so ein bisschen chronologisch, das ist wahrscheinlich leichter zu folgen. Ich nenne mich jetzt Kriminologin, weil ich den Masterabschluss Kriminologie und Gewaltforschung habe. Bis dahin war es aber jetzt nicht unbedingt ein stringenter Weg. Also ich weiß, dass ich mich sehr früh für Kriminalität und diese Phänomene irgendwie interessiert habe. Das weiß ich deswegen, weil ich mit meinen Eltern diskutiert habe, ob ich die Bücher lesen darf, die ich gerne lesen möchte, oder ob ich dafür nicht noch zu jung bin. Und das war immer ein Interesse, aber das hat mich, also ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren, vor allem auch deswegen, weil ich überhaupt nicht wusste, was man damit arbeiten kann, in welchem Bereich man damit gehen kann. Und so habe ich nach dem Abitur erstmal einen, ja, Weg in die Wirtschaft eingeschlagen, der einfach irgendwie so, ja, eine 0815 Standardlösung ist, glaube ich, für viele. Und der jetzt, ich bereue es überhaupt nicht, ne? Ich habe viel gelernt in der Zeit. Ich bin auch viel gewachsen in der Zeit. Aber ich hatte dann nach dem Bachelor eine Festbeschäftigung im Personalwesen, eigentlich genau an der Stelle, wo ich hin wollte, und habe trotzdem gemerkt, das ist nichts für mich. Das ist irgendwie, das langweilt mich gewissermaßen. Ich kann mir das nicht vorstellen, was mein Leben lang zu tun. Und habe dann geguckt, was es so im Master gäbe, und bin über Kriminologie gestolpert und habe das Modulhandbuch gelesen, und ich wusste von vornherein, das ist genau das, was ich machen will. Und ich habe dann so drauf hingefiebert, super viel gelernt, mich super auf dieses Vorstellungsgespräch vorbereitet, das man für den Masterstudiengang braucht, weil es eben zahlreiche Bewerber gibt auf die wenigen Plätze. Und ja, dann war es wirklich einer der glücklichsten Tage in meinem Leben, glaube ich, als ich in dieses Studium aufgenommen wurde. Habe dann auch wirklich alle Vorlesungen geliebt, egal zu welchem Thema, egal zu welcher Disziplin, und bin darüber letztendlich auch bei dem Thema Sexualstraftaten gelandet. Also für mich war das nie ein stringenter Weg, für mich war das nie das Ziel. Ich habe über ein Forschungsprojekt mich dann mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, dass ich damit einen ganz guten Umgang habe. Also viele haben gesagt, sie könnten das nicht aushalten oder sie könnten da nicht mehr schlafen, sie würden das mit heimnehmen, und das Gefühl hatte ich nie. Ich hatte das Gefühl, ich kann damit ganz, ganz gut umgehen, und wollte dann aber gleichzeitig was Praktisches machen damit, nicht rein in der Forschung sein, und habe mich dann entschieden, in einer Beratungsstelle für Opfer von sexualisierter Gewalt zu starten. Das war damals Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. War dann dort fast 2 Jahre, bis wir leider diesen gemeinnützigen Verein schließen mussten, weil, das kennst du vielleicht auch, alle sagen uns immer, wie wichtig das Thema ist. Aber so die finanzielle Bereitschaft, dann doch mal eine Spende zu leisten, das zu unterstützen und so weiter, ist dann geringer. Spenden finanziert überleben zu müssen, ist ein Pain oder ist schon anstrengend teilweise, ne? Genau. Und dann haben die leider, oder mussten wir leider unsere Arbeit anstellen, und da wurde zufällig an der Uni Regensburg ein Job frei, für eine Lehrstelle eben zur Kriminologie allgemein. Da wurde ich dann auch angenommen, was mich sehr gefreut hat, durfte dann da 2 Jahre unterrichten, auch befristet leider. Und jetzt gerade bin ich auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich mache jetzt insgesamt seit 4 Jahren diese Präventionsveranstaltungen in dem Bereich selbstständig. Und ja, was jetzt davor immer so nebenbei ein bisschen lief, möchte ich jetzt Vollzeit machen und vor allem eben zum Thema sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz arbeiten.
Mega, mega cool. Also, ja, ich sehe dich gerade strahlen, ne? Und es ist so, ich meine, was für ein Glück in Anführungsstrichen, ne? Dass man quasi das arbeiten kann, wofür man brennt, und dass du
Absolut.
da einfach, ja, da deinen Weg hingefunden hast, über die Wirtschaft. Da komme ich ja auch her, das ja, musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Und tatsächlich einfach eine Frage aus Neugierde. Das heißt, du hast im Prinzip vorher ein Wirtschaftsstudium gemacht, ein Bachelor, und dann war das Kriminologiestudium aber kein konsekutiver. Also du brauchtest vorher nicht einen Bachelor in was Ähnlichem, sondern es war.
Genau, also die Kriminologie an sich, beziehungsweise das Studium, speist sich aus ganz, ganz vielen Disziplinen. Man kann Kriminalität ja ganz unterschiedlich erforschen, unterschiedlich drauf blicken, sich unterschiedlich erklären. Und deswegen dürfen in diesen Masterstudiengang auch verschiedene Bachelorstudiengänge können, ne, sofern die Personen geeignet sind, zugelassen werden. Und ich habe nicht rein Wirtschaft studiert, sondern Kulturwirtschaft. Das heißt, ich hatte zur Hälfte Soziologie, Sprachen, Gender Studies, solche Aspekte mit drin, und zur anderen Hälfte eben dieses rein dieses klassische BWL-Studium. Und über diese Soziologie-Module, über Statistik-Module und so weiter hatte ich genügend Punkte, genügend ECTS zusammen, um mich da jetzt bewerben zu können. Man kann jetzt mit einem reinen Wirtschaftsmaster in der Regel sich da nicht drauf bewerben. Aber genau, es gibt ein breites Spektrum an Bachelorstudiengängen, wie man in so einen Master reinkommen kann.
Okay, cool, verstanden. Wie man mit dir zusammenarbeiten kann und deine Events, ich glaube, die gucken wir uns am Ende der Folge nochmal an und gucken jetzt mal in
Gerne.
die Inhalte. Du hast jetzt schon mehrmals die beiden Begriffe Kriminologie und Kriminalität benutzt. Wollen wir da gerade mal drauf gucken? Was bedeuten die eigentlich? Wofür stehen die? Warum sind das zwei?
Ja, ich glaube, was immer ganz wichtig ist, um in das Thema einzusteigen, um Verwirrungen auch vorwegzunehmen, ist erstmal der Unterschied zwischen Kriminologie und Kriminalistik. Man kann das in einem Satz so erklären, dass man sagt, Kriminologie versucht, Verbrechen zu erklären, während Kriminalistik versucht, Verbrechen aufzuklären, ja. Also Kriminalistik ist die klassische Polizeiarbeit, wo man eben versucht, TäterInnen zu ermitteln, Spuren zu suchen und Fälle zu klären. Und in der Kriminologie gucken wir da quasi wie aus einer Metaebene drauf. Wir versuchen allgemein bestimmte Phänomene, Kriminalität zu erklären. Wir fragen uns, warum tun die Menschen das? Wie gehen die vor, damit wir da entsprechend auch zum Beispiel Präventionsmaßnahmen ableiten können? Wir stellen uns aber, und deswegen ist es auch verbunden mit der Frage, die du gerade schon formuliert hast, wir stellen uns aber auch die Frage, was ist überhaupt Kriminalität? Jeder Staat und auch Deutschland, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, alleine, überlegt sich ja sozusagen, bedingt dadurch, wie die Gesellschaft sich entwickelt, welche Werte wir hochhängen gerade, wo aber vielleicht auch Phänomene auftreten, die einfach massenhaft problematisch werden, wie wir damit umgehen können, was wir davon zum Beispiel unter Strafe stellen wollen. Und letztendlich ist Kriminalität sozusagen das, was bei uns jetzt gerade im Strafgesetzbuch verankert wird. Nicht jede moralisch verwerfliche Handlung und so weiter steht da ja aber drin, weswegen sich die Kriminologie teilweise auch mit anderweitig deviantem Verhalten beschäftigt. Also wir orientieren uns häufig an dem, was das Strafgesetzbuch an Rahmen definiert, aber nicht ausschließlich. Also auch sonst irgendwie ja ungünstige für die für die Gesellschaft und moralisch verwerfliche Verhaltensweisen und so weiter kann man sich angucken und eben auch diesen Bewertungsprozess, ne, warum gelten manche Dinge eben als verwerflich, warum stellen wir die unter Strafe und aber auch nutzen Strafen überhaupt was, bringt das was, wie wir mit diesen Phänomenen versuchen umzugehen, wie können wir bestrafen, welche Alternativen gäbe es? Also es ist ein ganz, ganz breites Themengebiet, das man da eben bespielen kann in der Kriminologie.
Wow, ich glaube, da könnten wir noch ein paar Stunden drüber sprechen.
Ja, absolut.
Okay, gut, dann haben wir, glaube ich, gerade zumindest einmal so die Grundbegriffe und so ein bisschen in meinem Kopf hat sich auf jeden Fall ein bisschen was sortiert. Würdest du
Super.
sagen, da gibt es noch Fachbegriffe, die man noch kennen und verstehen muss? Also wir haben jetzt Kriminologie, Kriminalität und auch die Kriminalistik nochmal da zusammen sortiert. Gibt es noch andere Begriffe in dem Bereich, wo du sagst, das wäre noch gut zu wissen?
Also ich glaube jetzt zum Einstieg erstmal nicht. Was natürlich wichtig ist, ist, je nachdem, von welchem Thema wir sprechen, die Begriffe da auch trennscharf abzuklären, ne? Zu sagen, wenn wir, also was ja unser beider Hauptthema ist, sexualisierte Gewalt, das steht ja nicht im Strafgesetzbuch beispielsweise. Und wenn ich eben Zahlen mir angucke aus der polizeilichen Kriminalstatistik, und gucke, wie viele Fälle von sexueller Nötigung es da gab und so weiter, dann ist die Definition, die da dahinter steht, eine ganz andere. Und die Sexualdelikte, die im Strafgesetzbuch aufgelistet sind, verstehen unter Umständen ganz andere Verhaltensweisen, als wir zum Beispiel unter sexualisierte Gewalt noch zusammenfassen würden, weil das sogenannte Catcalling an sich beispielsweise eben noch nicht strafrechtlich verankert ist. Also das kann unter Umständen eine Beleidigung oder ähnliches sein. Also da kommt es dann wirklich, wie du schon merkst, kann man sich da unendlich verzetteln in Definitionen und Terminologie, wo man einfach gucken muss, wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir Zahlen uns angucken, wenn wir Begriffe verwenden und verstehen wollen in dem Bereich. Also man kann es wirklich unendlich kompliziert machen. Genau, aber ich glaube, jetzt zum Einstieg erstmal reicht es als Grundlage, das zu verstehen.
Ja, cool. Da hast du uns ja dann auch schon einen Sneak Peek reingegeben in das, was wir uns angucken wollen, ne? Unser Spezialthema sexualisierte Gewalt. Und ich finde es total spannend, dass du schon sagst, naja, ne, das eine ist gar nicht im Gesetzbuch drin, aber wir gucken es uns trotzdem an, weil es ist wichtig. Ne? Sexualisierte Gewalt ist ein größerer Begriff. Magst du uns da einfach mal mitnehmen in die Welt, ne? Was genau ist sexualisierte Gewalt? Wie, wo werden Zahlen, Daten eigentlich erfasst? Wie können wir da, ja, wo kommen eigentlich Zahlen her, wenn wir uns regelmäßig irgendwo irgendwelche Zahlen anschauen?
Also ich würde jetzt nicht die Definition für sexualisierte Gewalt hier in diesem Podcast festlegen wollen. Da kann man viel drüber diskutieren. Manche fassen den Begriff weiter, manche enger. Wenn wir das versuchen, wissenschaftlich zu erforschen, wenn wir da in der Uni eine Hausarbeit drüber schreiben und so weiter, dann suchen wir uns eine Arbeitsdefinition aus und so verstehen wir dann den Begriff in der Arbeit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Forschung betreiben würden, dann würde man vermutlich in der Regel nicht sagen, ich erforsche jetzt sexualisierte Gewalt, weil das ein riesiger Themenkomplex ist, sondern man würde sich zum Beispiel angucken, wir erforschen das Thema Catcalling. Muss man natürlich auch wieder definieren, was bedeutet das, was fällt darunter? Oder wir erforschen das Thema Vergewaltigungen. Welche Definition bedienen wir uns dann? Ist es wieder die strafrechtliche oder was auch immer? Und wenn wir vielleicht bei dem Thema Vergewaltigung bleiben, weil das eben im Strafrecht schon definiert ist, kann man ja, zum Beispiel einerseits gucken, wie viele Fälle wurden denn bei der Polizei bekannt? Also die Polizei schreibt sozusagen immer mit, welche Fälle sie bearbeitet. Einerseits erfasst sie da Informationen zum Opfer, zu der tatverdächtigen Person und auch eben, ja, die Fallanzahl, die es da gab. Auch geografische Verteilungen und so weiter kann man dann alles ablesen, und zwar aus der berühmten PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik. Die wird ja häufig als die große Zahl und Statistik durch die Medien auch getragen. Was man aber verstehen muss, ist, dass da viele Verzerrungen drin sind und dass es eher eigentlich eine Arbeitsstatistik der Polizei ist, als das reale Ausmaß der Kriminalität abbildet. Bei Vergewaltigungen beispielsweise ist es ein klassisches Anzeigedelikt. Das heißt, die Polizei geht ja abends nicht von Wohnungstür zu Wohnungstür und klopft, ob da gerade sowas stattfindet, ja? Wie es zum Beispiel bei Drogendelikten wäre. Da werden bestimmte Personen rausgezogen, Autos angehalten und so weiter. Und dann kontrolliert man eben auf irgendwas. Und wenn eine Polizei mehr kontrolliert, dann werden natürlich auch mehr Fälle auftauchen, ja? Bei der Vergewaltigung ist es beispielsweise nicht so. Also das ist ein klassisches Anzeigedelikt, wo man wiederum verstehen muss, dass es ganz, ganz viele Hemmungen geben kann, das überhaupt anzuzeigen, weswegen es das, was bei der Polizei auftaucht, nicht eins zu eins das ist, was in der Realität passiert. Das ist dann wiederum der Begriff. Gott, ich habe das Gefühl, ich springe von einer Definition zur nächsten. Das ist dann wiederum der Begriff des berühmten Dunkelfeldes. Also wo man eben sagt, okay, wir wissen, dass das, was beispielsweise bei der Polizei auftaucht, nicht das komplette Ausmaß der Kriminalität ist. Das ist ja logisch, das ist überall so. Die Polizei kann gar nicht alles mitbekommen, was passiert auf dieser Welt. Und dann versuchen wir eben auch immer mal wieder, eben in der Kriminologie beispielsweise, das Dunkelfeld zu erhellen, zu verstehen, naja, aber was ist denn jetzt das breite Ausmaß der Kriminalität oder, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, an Vergewaltigungen? Und dann, was das Spannendere ist, nicht nur jetzt zu sagen, es gibt ein Dunkelfeld, weil das ist eigentlich logisch, sondern zu sagen, wie viele unbekannte, der Polizei unbekannte Fälle kommen denn auf einen bekannten Fall? Und da würde man dann Methoden der Dunkelfeldforschung einsetzen. Ich weiß nicht, soll ich das erzählen oder ist das jetzt alles zu viel
Das
gefasst?
ist super, super spannend. Eine Zwischenfrage. Ist
Okay.
Dunkelfeld das gleiche wie Dunkelziffer?
Also man so spricht in der Regel davon, dass man sagt, das Dunkelfeld ist jetzt erstmal der Ausmaß. Also das sagt man vielleicht, das sind dann diese 700 Fälle irgendwie, ne? Das ist jetzt eine ganz fiktive Zahl. Und bei der Dunkelziffer würde man, oder wird es häufig so verstanden, dass man eben diesen Vergleich ansetzt zwischen dem, was im Hellfeld ist und dem, was im Dunkelfeld ist.
Okay.
Aber das wird je nach Definition, je nach Person, die das verwenden, unterschiedlich streng genommen und häufig auch falsch verwendet, ne? Also genau. Deswegen, es wird häufig synonym verwendet, aber
Okay,
genau.
verstanden. Das heißt, wir haben ein Hellfeld, ne, das ist das, was quasi bei der Polizei angezeigt wird, aber was nicht die Realität abbildet. Und das Dunkelfeld, was der große Bereich ist, den man eben nicht sehen kann, weil die Polizei nicht von Tür zu Tür geht und klopft. Und ja, wie bei Delikten im Auto irgendwie da mal jemand rauswinken kann und pusten lassen kann. Und
Genau.
Ziffer bezieht sich dann eher auf das Verhältnis, aber da, ja, je nachdem, wie das benutzt wird. Okay, verstanden. Und ich glaube, ja, doch, ganz, ganz großes Interesse, weil das ist ja auch immer wieder das, was gefragt wird, ne? Gerade wenn wir, ich sag mal, wenn wir in der Aktivismusarbeit Zahlen hervorziehen, ne? Also, was genau, wie kommt man auf diese Berechnung? Wo kommt diese Dunkelziffer oder wie erhält man das Dunkelfeld? Finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
Genau, also was man da beispielsweise machen kann, ist zu sagen, also letztendlich stellt man sich ja genau diese Frage, ne? Wir wissen jetzt rein polizeilich, so und so viele Vergewaltigungen wurden im letzten Jahr angezeigt und wir fragen uns, aber wie viele davon sind noch zusätzlich im Dunkelfeld? Und dann wollen wir eben rausfinden, entweder in der breiten deutschen Gesellschaft oder alle deutschen Frauen über 18 oder was auch immer die Zielgruppe ist, und guckt sich dann an, wie ist diese Personengruppe denn aufgestellt. Und man versucht dann im Dunkelfeld bei den Leuten, die man im Dunkelfeld befragt, eine repräsentative Stichprobe herauszubilden. Das heißt, ich frage nicht einfach die ersten 10 Leute, die mir in Sinn kommen oder die in meiner Bubble unterwegs sind, sondern wenn die Stadt-Land-Verteilung in Deutschland bei den Frauen so und so ist, versuche ich das in meiner Stichprobe abzubilden. Die verschiedenen Altersstufen versuche ich abzubilden. Geschlechtsidentitäten, was auch immer, ne? Alles Mögliche versucht man abzubilden, um einfach in der Stichprobe, die man da befragen will, ein möglichst realitätsgetreues Bild sozusagen abzubilden. Natürlich könnte ich auch eine Vollerhebung machen und an jede Frau in Deutschland diesen Fragebogen raus schicken, aber du lachst schon, ne? Das ist ein unfassbarer Aufwand. Und aber eine Stichprobe kann da, wenn die das abbildet, die einzelnen Verhältnisse eben auch sehr gut uns schon mitteilen. Und dann schickt man an die Leute beispielsweise einen Fragebogen, und bittet sie eben, ja, diese Fragen auszufüllen. Und dann können, also häufig wird das in einem größeren Rahmen gemacht, allgemein verschiedene Kriminalitätsphänomene, Furcht, Kriminalitätsangst und Sicherheitsbefinden werden immer wieder abgefragt. Und genau, unter anderem kann dann auch eine Frage zu dem Thema Vergewaltigung sein. Und dann würde man eben erheben, ob das zum Beispiel in den letzten 12 Monaten oder 3 Jahren oder was auch immer der Untersuchungszeitraum ist, der Person angetan wurde. Und dann kann die eben sagen, ja oder nein. Und so kommen wir dann zum Beispiel auf dieses Verhältnis, wo wir sagen, auf eine angezeigte Vergewaltigung im Hellfeld kommen 10, also dazu gibt es 10 unangezeigte Vergewaltigungen, wo man dann eben, ne, erstmal sehen kann, ist das Verhältnis denn 1 zu 2, ist es 1 zu 10, ist es eine von 100, die angezeigt werden? Genau, wo man einfach versucht auszumessen, wie groß das Dunkelfeld darüber wiederum ist. Genau, so kommt man auf die Zahl. Die Methoden dazu können unterschiedlich sein und ich glaube, das beschreibt es jetzt erstmal ganz grob.
Ja, und da nochmal eine Frage Richtung Ehrlichkeit in der Antwort, ne? Also selbst dann kann ja immer noch sein, dass ich mich so sehr
Absolut.
schäme, dass ich mich nicht mal traue, in einem Fragebogen anzukreuzen, dass ich das erlebt habe. Wie geht ihr damit um? Also rechnet ihr da noch quasi einen Prozentsatz drauf oder sagt ihr, naja, das ist halt so, wir müssen mit den Zahlen leben, die zurückkommen?
Das ist, wir haben in der Kriminologie einen extra Begriff dafür, weil wir eben wissen, dass das ein Problem ist. Und wir sagen, es gibt einerseits das Hellfeld und dann gibt es unser Dunkelfeld und in das leuchten wir mal rein im Versuch, das zu erhellen. Und dann gibt es aber auch das absolute Dunkelfeld. Das heißt, wenn wir uns das vorstellen, wie mit so einer Taschenlampe, wir würden diese Person eigentlich direkt anstrahlen, aber trotzdem sagt sie, nein, ich habe das nicht erlebt. Entweder weil sie sich dafür schämt, weil sie vielleicht noch mit der Person in einer Beziehung ist und Angst hat, dass die den Fragebogen findet und vor Konsequenzen kann ja auch sein. Es könnte aber auch sein, dass die Person gar nicht versteht, was geschieht, weil wir breit in der Gesellschaft ein ganz klares Bild davon haben, was eine Vergewaltigung ist, dass mit sehr vielen Mythen behaftet ist, dass in der Regel nicht das ist, wie es heutzutage verstanden wird und verstanden werden darf. Also viele Frauen denken sich zum Beispiel, naja, das war ja mein eigener Partner. Und bei der Vergewaltigung denkt man nur an den fremden Täter, der einen nachts auf der Straße überfällt, ne? Und wo die dann schon sagt, okay, das war blöd, schmerzhaft, ekelhaft, unangenehm, ich wollte das nicht, aber ich würde es jetzt auch nicht als Vergewaltigung bezeichnen, ne? Also entweder, weil man es nicht als solche versteht oder weil einem das zu krass erscheint, das als solche zu bezeichnen. Also wir wissen das genau in der Kriminologie auch, dass es dieses absolute Dunkelfeld gibt, selbst wenn wir da drauf leuchten sozusagen, dass sich das nicht erhellen lässt. Das ist einfach so, es gibt bei jeder Forschung Limitationen, also Einschränkungen über die Aussagekraft der Zahlen und dessen, was man da gemacht und erforscht hat. Und das muss man einfach immer mit mitsehen, mit aufschreiben. Und genau, das ist einfach so ein Begleiter, der da dabei ist. Und noch, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ist, wenn ich diese Dunkelfeld-Studie jetzt veranstalten möchte und diesen Fragebogen rausschicke, dann kann es natürlich sein, dass da auch eine Frau dabei ist, die schon angezeigt hat, ne? Also das kann auch sein, dass die dabei dann ausfüllt, ja, ich habe das erlebt, und aber gleichzeitig sagt, ja, ich habe es angezeigt, und dadurch wissen wir, wie viele Angezeigte auf Unangezeigte kommen. Genau, also es kann natürlich schon sein, dass man die Leute auch erwischt in diesen Dunkelfeldbefragungen.
Wow, krass.
Ja, es ist relativ komplex natürlich.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Genau, aber kann uns natürlich helfen.
Ja, und gleichzeitig mega, mega schön, dass da so viel geforscht wird, ne? Dass das eben nicht das Tabuthema bleibt wie vor 20 Jahren und nee, das gibt's ja gar nicht, sondern dass da so viel Aufwand betrieben wird, um mal ins Dunkelfeld reinzuleuchten, weil die Zahlen helfen ja eben dann auch wieder in der Aufarbeitung, in der Prävention, in der Message, hey, du bist nicht alleine.
Ja. Absolut, genau. Also weil man natürlich auf das reale Kriminalitätsvorkommen blicken muss, um auch zu sehen, wo haben wir denn wirklich gerade Probleme, wo müssen Ressourcen hin, wo können oder wo sollten mehr Ressourcen hin, ne? Weil wenn alle immer sagen, das ist ja kein Thema und das gibt's ja nicht und das ist nicht relevant, man aber die Zahlen hat, dann ist es natürlich leichter zu argumentieren, theoretisch, wenn man das denn politisch wollte, dass man da Gelder hinschustert auch, ne? Also oder mehr Präventionsressourcen und so weiter. Also auch dafür kann es wichtig sein, diese Zahlen einfach zu haben und zu verstehen. Und genau, aber eben auch die Punkte, die du gerade schon genannt hast, ganz richtig.
Ja. Und wir haben jetzt viel über die Felder gesprochen, hell, dunkel und absolutes Dunkelfeld. Hast du da zufällig gerade irgendwie aktuelle Zahlen oder sagst du, na, das ändert sich so schnell, das ist gerade schwierig, da was zu nennen.
Also es ist tatsächlich weniger, dass es sich so schnell ändert, sondern dass es einfach sehr, sehr lange dauert, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, bis diese Studien konzipiert sind, durchgeführt sind, ausgewertet, publiziert und so weiter, sodass die aktuellsten Zahlen, die wir haben, dann häufig doch irgendwie aus einer Erhebung von so vor drei Jahren stammen oder so. Und dieses, dass nur 1 von 10 Vergewaltigungen angezeigt wird, ist tatsächlich meines Wissens die aktuellste Zahl, die wir auch dazu haben in Deutschland, ne? Da kommt wieder die Anfangsfrage mit rein, mit Kriminalität und so weiter. Natürlich kann ich mir das in verschiedenen Ländern angucken und es gibt ja auch immer diese weltweiten Quotes, ne? 1 von 4 Frauen erlebt Gewalt und so weiter. Man muss halt immer angucken, was die Definition ist, weil die Definition von Vergewaltigung in Deutschland eine andere ist als in vielen anderen europäischen oder internationalen, ne, Staaten. Genau, also ist immer die Frage, was die Grundlage ist. Aber das wäre jetzt eine Zahl für Deutschland, eine relativ aktuelle.
Können wir, ich weiß, du hast gerade schon gesagt, ne, sexualisierte Gewalt jetzt zu definieren, ist schwierig, weil es einfach viele Definitionen gibt. Und gleichzeitig sprechen wir ja gerade, ne, von sexualisierter Gewalt, von Missbrauch, von Vergewaltigung. Kannst du uns da vielleicht ein Gefühl dafür geben, was zumindest bei uns in Deutschland so gang und gäbe ist, wenn man davon spricht oder wenn ihr in der Forschung das untersucht?
Also in der Forschung in der Regel bedient man sich schon einfach den Kriterien, die im Strafgesetzbuch stehen. Also wenn wir Vergewaltigungen untersuchen, dann guckt man alleine, um irgendwie einen Vergleich herstellen zu können zwischen dem Hellfeld, was da ist, und dem, was man beforschen möchte, oder auch um verschiedene Sachen abgleichen zu können, ist es natürlich gut, wenn alle sich einfach an der Definition, wie es im Strafgesetzbuch geregelt ist, orientieren, weil das natürlich das auch ermöglicht, überhaupt erst solche Zahlen wirklich belastbar zu vergleichen. Das deswegen orientieren wir uns schon häufig an diesen Kriterien und Definitionen, wie sie dastehen sozusagen.
Okay. Das heißt, für die Vergleichbarkeit ergibt ja auch Sinn, ne, dass die Zahlen irgendwie die gleiche Basis haben, das Strafgesetzbuch, und dann kann man noch drumherum, gibt es dann noch andere Forschung drumherum wie Catcalling etc., was sich eher langsam ins Strafgesetzbuch bewegt.
Genau, also das wäre jetzt ein Phänomen, wo man einfach sagt, okay, Catcalling ist ja jetzt kein Phänomen, das plötzlich da ist, sondern das gibt schon ganz lange. Also ich bin jetzt 32 und ich kenne das, seit ich denken kann. Also natürlich jetzt nicht seit 0 Jahren, aber schon seit meiner Pubertät, Teenie-Zeit auf jeden Fall. Und da ist, wie es häufig jetzt bei Sexualstraftaten ist, Gott sei Dank, dass das gesellschaftliche Bewusstsein endlich da ist oder endlich aufkommt, ja, dass man endlich drüber spricht langsam, dass es ernst, also mehr ernst genommen wird, und dadurch kommt es natürlich auch, dass man sagt, man will jetzt neue Formen mal sich angucken, das mal beforschen, die Ausmaße, die Dynamiken verstehen, um dann eben auch ableiten zu können, was machen wir damit, wollen wir da Strafen einführen, wie stellt sich das jetzt die gesellschaftliche, moralische Bewertung da, ne? Auch deswegen werden manchmal Sachen ins Strafgesetzbuch eingeführt, obwohl es da gar keine Evidenz dafür gibt oder das gar nicht so ein zahlenmäßig großes Problem ist. Genau, und so entwickelt sich das einfach hin und her, und ja.
Okay. Und wie ist es? Also wir haben ja schon, ich sag mal, in den letzten 15, 20 Jahren ja schon eine Entwicklung gehabt, gesetzmäßig, ne, dass quasi Sexualstraftaten härter verurteilt wurden etc. Also da gab es ja schon große Sprünge. Kannst du uns da historisch ein bisschen mitnehmen? Also waren das eher, weißt du, ob es eher politischer Natur war oder tatsächlich wegen der verstärkten Forschung, dass die Forschung da beratend tätig war, dass das verstärkt wurde? Hast du da Gedanken?
Also ich denke, es geht immer mal hin und her. Ich war auch schon, also einen Schritt zurück, es gibt in jedem Bundesland in Deutschland ein Institut, das ist der sogenannte kriminologische Dienst, der sozusagen Kriminalität beforscht, je Bundesland. Mhm. Und die bekommen auch immer wieder Aufträge, beispielsweise aus dem jeweiligen Justizministerium. Und dann beforscht die Stelle das, spiegelt diese Ergebnisse an die Politik zurück. Und je nachdem, ob den PolitikerInnen das gerade in ihre Agenda passt oder nicht, wird da was mitgemacht oder nicht gemacht. Okay. Also wir wissen alleine zum Thema Strafen, Gefängnisse, Strafalternativen und so weiter, dass das System, wie wir es aktuell in Deutschland haben, nicht das Optimale ist. Dass härtere Strafen, repressivere Sanktionen, auch allein die Strafandrohung nicht die Lösung für Kriminalität ist. Dass Strafandrohung tatsächlich sehr, sehr wenig überhaupt wirkt, Menschen von einer Tat abzuhalten. Und trotzdem wird das immer wieder, weil es landläufig sinnvoll klingt, natürlich so beworben und auch von PolitikerInnen im Wahlkampf dann so eingesetzt, weil die natürlich mehr Stimmen damit bekommen, dass sie sagen, wir müssen härter bestrafen, was emotional allein für viele einfach nachvollziehbar ist, als zu sagen, naja, wir müssen jetzt eigentlich Gefängnisse mal überdenken und wir müssen Strafen neu, Strafalternativen schaffen und wir müssen da viel lockerer werden. Also das ist nichts, womit man Wählerstimmen fängt, weshalb häufig leider Politik, kriminale Politik nicht evidenzbasiert ist, also gar nicht auf unsere Forschungsergebnisse hört sozusagen. Also es kann sich in beide Richtungen entwickeln, aber leider nicht immer so, wie wir das gerne vielleicht hätten oder wie es sinnvoll wäre auch für unsere Gesellschaft. Genau.
Okay. Weil du es angesprochen hast, einfach ein spannender Mini-Exkurs. Wie ist denn da aktuell der Stand zum Thema Strafen und Gefängnisse, wenn du sagst, naja, härter ist gar nicht besser? Gibt es da ein besser Bild oder gibt es da vielleicht sogar ein Vorzeigemodell in einem Land, wo es besonders gut funktioniert? Ich höre auch immer wieder von Integration und eher irgendwie, ne, dass es gar keine Gefängnisse sind, sondern, also Gefängnisse im eigentlichen Sinne, sondern es ist mehr wie Wohnheime oder so sind, wo viel Therapie und Dinge passieren. Genau. Mhm. Sehr neugierig.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das abkürze. Ich gebe tatsächlich, ich habe das Datum nicht im Kopf, ich glaube im November oder im Dezember einen Vortrag darüber online. Kann sich jeder über meine Homepage ein Ticket kaufen, wer dabei sein möchte, wo ich das in 2 Stunden nochmal ausführlich besprechen werde. Aber also was wir so kurz gesagt, aus der Forschung zusammengefasst schon mal wissen, ist einerseits, dass Strafandrohung eben nicht so präventiv wirkt, also Leute davon abhält, wie wir uns denken, sondern dass da viel mehr wirkt, wie hoch empfinde ich jetzt als Täterin die Wahrscheinlichkeit, dass ich entdeckt werde, dass ich dann auch strafverfolgt werde und dass das mich viel mehr abhält, natürlich Dinge zu tun, also erwischt zu werden, als zu wissen, dass es da theoretisch eine Strafe gibt. Und in der Regel werden die Sachen ja nur getan, wenn man eh davon ausgeht, nicht erwischt zu werden, ne? Also dass das eigentlich schwerwiegender wirkt. Und aber auch zu der ganzen Thematik von wegen Gefängnisse. Ja, man guckt da gerne in Länder wie Schweden beispielsweise, wo der Vollzug wirklich menschlicher gestaltet ist. Das ist nämlich ein Irrglaube, an dem ja man häufig aus Straflust oder warum auch immer festhält, dass man sagt, das muss möglichst menschenunwürdig sein. Aber wo ja klar ist, wenn ich Menschen unwürdig behandelt werde, dass ich dann kein besseres Bild von Menschen bekomme, von der Gesellschaft bekomme, dass ich dann weniger Wille auch haben werde, mich zu in einer positiven Art und Weise danach für die Gesellschaft einzusetzen. Und was man zu Gefängnisse allgemein auch immer sagen kann, ist einfach, dass wir nehmen Menschen, die aus verschiedenen Gründen da gelandet sind. Ich will denen gar nicht sagen, dass die da nicht auch eine eigene Verantwortung dran haben. Die nehmen wir für ein paar Monate oder für wenige Jahre aus der Gesellschaft raus und schmeißen die dann irgendwann einfach wieder so vollkommen unvorbereitet zurück. Weil das ist letztendlich, auch wenn Resozialisierung groß irgendwie offiziell irgendwo immer angeschrieben wird, das ist das, wie Gefängnisse häufig ablaufen, ne? Dass man sagt, man nimmt einen Menschen kurz aus der Gesellschaft raus. Die Zeit ist zu kurz, um den im Gefängnis jetzt die Berufsausbildung, den Entzug oder sonstiges zu ermöglichen, das wirklich zu begleiten und da ganzheitlich was dran zu ändern. Und dann schmeißt man die zurück in die Gesellschaft. Und dann fallen die da ja aber wieder zurück, ohne Ressourcen, ohne Hilfe, ohne was daraus irgendwie, ohne dass sich die Lebensumstände verbessern konnten und so weiter. Mit einer vielleicht verlorenen Job, einer verlorenen Wohnung, weil alles wegen des Gefängnisaufenthalts weg musste und so weiter. Also wir schmeißen die Menschen in noch schlechtere Bedingungen zurück, was natürlich dann nicht wahrscheinlicher macht, dass jetzt das vorzeigeperfekte Leben super easy gelebt werden kann. Ne? Also ich könnte da jetzt, wie gesagt, stundenlang sprechen. Ich glaube, wir kürzen es ab und all die Menschen, die es interessiert, können super gerne zu diesem Vortrag kommen. Aber ja, also es gibt wirklich super viel Kritik an Gefängnissen. Und ein Satz noch dazu, bevor ich mir das jetzt irgendwie anhören muss, ist, natürlich gibt es auch Menschen, die super gefährlich sind, die auch super gefährlich sind für die breite Masse und die weggesperrt werden müssen, die auf Zeit oder vielleicht auch langfristig für immer von der Gesellschaft getrennt werden müssen. Aber das ist eben ein kleiner Teil. Der große, große Teil der Menschen, die im Gefängnis sitzen, bräuchten diese Behandlung nicht und es bringt uns auch als Gesellschaft deutlich weniger, dass die im Gefängnis sitzen, als wenn wir die irgendwie anderweitig, behandeln würden oder mit denen umgehen würden. Es sind unter 20% an SexualstraftäterInnen und Menschen, die anderen das Leben genommen haben im Gefängnis. Ganz viel ist wegen Betrug, auch so Sachen wie Schwarzfahren, also auch klassische Armutsdelikte, BTMG, also Drogensachen. Ne? Also das ist eigentlich die Hauptmasse der Menschen, die im Gefängnis sitzen und nicht so die Mörder, vor denen wir irgendwie Angst haben und die medial natürlich komplett überrepräsentiert sind.
Ja. Na, und das, und selbst da ist ja auch spannender, und das finde ich auch total wichtig, nochmal als Message. Es geht nicht darum, dass jetzt alle TäterInnen total entspanntes, tolles Leben haben, sondern dass das Gefängnis anders gestaltet wird und wir nach wie vor immer noch einen Bereich im, ich sag mal, Gefängnisfeld haben, wo Menschen sind, die gefährlich sind, WiederholungstäterInnen, gerade SexualstraftäterInnen, ne, die, wo ganz klar ist, okay, das ist Psyche, das ist triebgesteuert, dieser Mensch sollte vielleicht nie wieder irgendwie anderen Menschen näher kommen dürfen im Privatraum, ne, dass man da ja auch, Sektionen hat oder da ein fließender Übergang ist, ne, dass es eben nicht so oder so sein muss, ne.
Ja. Also einerseits das und andererseits aber auch da, und ich verstehe, dass das schwierig ist und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt in der Community sagen soll, und ich würde da jetzt auch nicht drauf eingehen, weil dann hätte ich die Frage davor gerne gewusst und die Zahlen nochmal parat gelegt, aber tatsächlich die Rückfälligkeit bei SexualstraftäterInnen ist gar nicht so hoch. Mhm. Auch nicht so hoch, wie man das häufig irgendwie denkt. Deswegen, ich möchte da jetzt nicht vertieft drauf eingehen, aber ich verstehe dieses emotionale Strafbedürfnis, ich verstehe dieses emotionale von wegen, man muss die wegsperren und so weiter. Aber es ist eben häufig nicht das. Es ist auch häufig nicht diese Triebhaftigkeit oder die sexuelle Motivation. Wenn jemand unkontrollierbare Triebe hat, dann braucht er natürlich eine Behandlung, aber da bringt es auch nicht, den bei Brot und Wasser wegzusperren, sondern das ist dann auch eben auch eine psychiatrische Behandlung beispielsweise, die es ja dann auch in den Fällen gibt, die aus einer Schuldunfähigkeit herausgehandelt haben. Genau, aber wir könnten uns jetzt wirklich in tausende Unterthemen total unterverzetteln. Genau, aber ja, natürlich, es muss Lösungen dazwischen geben, es muss ganzheitlichere Lösungen geben, weil was diese GefängniskritikerInnen häufig auch nicht verstehen, die sprechen ja in der Regel trotzdem von einer zeitlichen Strafe. Das heißt, ob ich jetzt sage, es gibt für eine Vergewaltigung 5 Jahre oder 10 oder 30 Jahre, irgendwann kommt die Person in die Gesellschaft zurück. Und wenn wir die Person in dem Zeitraum nicht verbessert haben, damit nicht dran gearbeitet haben, dass die danach besser in der Gesellschaft funktioniert, diese Dinge nicht mehr tut, dann verzögern wir dieses Problem sozusagen einfach nur nach hinten. Also das ist es ja, ne? Wir sprechen ja nach wie vor Zeitstrafen und natürlich kann man die erhöhen und natürlich kann sich das gut anfühlen vom Strafbedürfnis her, aber es löst noch lange nicht das Problem. Und Täterarbeit ist nun mal der beste Opferschutz, weil, und das ist das, wo wir ja dann auch in der Prävention häufig die Kritik hören, ich glaube, wir alle haben ein bisschen die Schnauze voll, dass Präventionsarbeit immer auf der potenziellen Opferseite stattfinden soll. Dass Mädchen seit ihrem Kindesalter irgendwie sich anhören müssen, was sie nicht anziehen sollen und wie sie sich nicht verhalten sollen und worauf sie aufachten sollen und so weiter. Ja, also da haben wir schon diesen Schritt erreicht, wo wir sagen, ja, aber was ist denn eigentlich mit den Jungs, mit den Männern, mit denen allgemein und deren Frauenbild, aber natürlich auch mit den problematischen. Wie gehen wir damit um? Und da ist irgendwie so der Gedanke schon angekommen, zu sagen, nicht die Töchter einschränken, sondern die Söhne erziehen. Aber bei TäterInnen wird dann der Gedanke häufig doch nicht mehr zugelassen. Ne? Aber genau das bräuchte es, weil wenn die Täter ihren Shit irgendwie anders in den Griff kriegen würden, als sich aus einem Macht- und Dominanzbestreben heraus jetzt sexualisierte Gewalt an Frauen anzutun, dann gäbe es diese Gewalt nicht. Ja, dann müsste man das auch Frauen nicht ständig erzählen. Also Täterschutz ist wirklich eine gute Opfer. Oder Täterarbeit ist ein guter Opferschutz. Und da müssen wir halt auch mehr hin. Aber solange das gesellschaftlich auch nicht verstanden und getragen wird, hat natürlich die Politik auch wenig Bock, ne, da als positives Beispiel voranzugehen und das einfach zu entscheiden, weil die ja gewählt werden wollen.
Voll. Ja. Und es ist natürlich auch einfach leichter, in Anführungsstrichen, ne, zu sagen, hey, ich setze mich für Opfer ein, als zu sagen, ja, ich wollte schon immer mal ehrenamtlich oder hauptamtlich Täter unterstützen. So, das ist natürlich auch
verständlich, ja.
Genau, und da, ich glaube, da darf es sich mehr und mehr hinbewegen. Also ich bin zum Beispiel mit der Täter-Opfer-Beratungsstelle, die so TOA-Gespräche bei Gerichten machen, wo die tatsächlich, ne, sowohl für TäterInnen als auch für die Opfer MediatorInnen und Begleitung haben, wo ich merke so, oh krass, das macht was, ne, da zu merken, okay, das ist eben nicht nur das Opfer, das begleitet wird, sondern auch der Täter, die Täterin. Und genau, jetzt tatsächlich ein bisschen persönlicher, aber weil es gerade passt. Bei mir ist es zum Beispiel der Mensch, der bei mir nur Täter war, wo ich auch heute weiß, über Ecken, da hat sich was verändert. Ne? Also durch die Gespräche, durch die Mediation, dadurch, dass er gesehen hat, was er mir genommen hat in meinem Leben und was ich da, also dass er tatsächlich mit eigenen Augen gesehen hat, oh krass, ne, ich habe da ein Leben verändert und zwar nicht zum Guten, weiß ich von Personen, die ihm nahestehen, dass er sich nach diesem Gespräch grundlegend verändert hat und ja, einfach nochmal zu einem anderen Menschen geworden ist. Ja, und das ist irgendwie, ja, das ist nochmal was anderes als, jo, Hauptsache in Knast.
Ja, absolut. Genau, und wenn sich diese innere Haltung verändert, das ist ja dann auch der Moment, wo man aufhört. Ob das jetzt sexistische Witze sind und all diese Sachen, ne, es ist ja auch immer diese Pyramide, wo geht's los mit frauenverachtenden Haltungen, das manifestiert sich dann zum Beispiel in der Beleidigung und in Beschimpfung, dann manifestiert sich vielleicht körperlich und in massivste Formen sexualisierter Gewalt. Also, und man kann wirklich durch Reden, ich merke das auch in meinem eigenen Umfeld, wo wir jetzt nicht von körperlicher sexualisierter Gewalt sprechen, sondern einfach von frauenfeindlichen Einstellungen. Man kann so viel ändern, wenn man die Leute damit konfrontiert, sich die Zeit nimmt, mit denen darüber zu sprechen, warum das jetzt eigentlich doch nicht ganz so witzig ist oder warum das nicht so hilfreich ist oder warum das bedrohlich ist für Frauen, bedrohlich wirkt, auch wenn es nur als Witz gemeint ist und all diese Floskeln, die dann immer kommen. Ne? Ich verstehe auch jede Frau, die sagt, ich habe keinen Bock, jetzt Männer zu erziehen und denen das irgendwie beizubringen und da meine Ressourcen zu investieren, ist auch verständlich, ist auch in Ordnung. Aber man merkt eben, dass da tatsächlich ein großes Umdenken stattfinden kann und dass es eben nicht alles verlorene Menschen sind, ganz automatisch. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, oh Gott, die Armen und man verhätschelt die und sonstiges, sondern die Leute zur Verantwortung ziehen für das, was sie getan haben, was sie gesagt haben, die zu konfrontieren und dann aber eben auch diesen Impuls mitzugeben, diese Veränderungen anzustoßen und die dabei zu begleiten. Ja.
Ja. Danke dir.
Ja, gerne. Das war jetzt ein wilder Ritt über alle möglichen Themen.
Ja, wir reiten einmal wild durch. Ist ja, also es ist klar, dass wir in so einer Podcast-Folge nicht mal eben deine komplette Expertise, dein komplettes Studium, dein komplettes Dozenten- Präventionssein einmal hier durchrattern können. Aber ich glaube, es ist auch einfach spannend da, ne, auch gerade für unsere HörerInnen, für Survivor Queens. Und ne, wir haben nun mal hier, ich sag mal, 80% Betroffene, die zuhören, da auch einfach nochmal einen wissenschaftlichen Blick, einen statistischen Blick, einen Blick auf, so und so kann man es auch sehen oder so und so wird es gesehen. Und Christine hat es auch gerade schon gesagt, vielleicht fällt das ein oder andere zu hören schwer, weil ne, wir sind emotional mit dem Thema verbunden, wir haben es erlebt und vielleicht ist es nicht für so viele von euch, so wie bei mir, dass ich gesagt habe, ey, der muss nicht in den Knast, ich will, dass er bereut. So, ich will, dass er sich bei mir entschuldigt und sagt, ey, ich habe das getan und das war scheiße. Ne? Also es gibt mehr als nur diese eine Möglichkeit, die oft ja auch einfach aus Schmerz und Wut und Verletzung kommt, die total okay ist, wenn du das fühlst und das deins ist. Aber wir möchten einfach gerade noch mal mehr Blickwinkel, mehr Optionen aufzeigen, wie man es auch angucken kann.
Genau, also auch da gibt es spannende Überlegungen, wenn wir wieder zurück auf das Thema gehen, wie bestrafen wir und was könnte eine Alternative sein, dass man sagt, naja, wieso soll eigentlich irgend so ein Staat entscheiden darüber, was ich jetzt als angemessene Strafe, als Opfer davon empfinde, sondern dass man sagt, okay, man macht quasi wie so ein Gremium, wo einerseits schon so ein Richter irgendwie das noch alles mit moderieren und mitbestimmen darf, aber wo auch zum Beispiel Opfer mit rein dürfen und auch sagen, hey, ich persönlich bräuchte jetzt dieses oder jenes und mir bringt es überhaupt nichts, wenn wir jetzt als Steuerzahler den 5 Jahre im Knast durchfüttern, sondern mir wäre es viel lieber, wenn. Ne? Also das ist auch so ein Moment, wo man sagt, es ist eine Alternative oder es könnte ja eine gedachte Alternative sein, zu sagen, wir machen wie so ein Gremium, das dann entscheidet, was passieren soll und wo wir verschiedene Perspektiven mit einbinden und nicht nur irgendwelche juristischen Experten, die das irgendwie jetzt mal irgendwas gelernt haben und irgendwelche ausgedachten Regeln, die irgendwann mal festgelegt wurden, jetzt auf diesen Fall anwenden. Ja, also auch das könnte ja so eine auch deutlich opferfreundlichere Sache sein und dass die Justiz opferfreundlicher werden muss und dass da mehr Expertise da sein muss, auch zum Thema Trauma und so weiter, ne? Was ja auch ganz groß dein Thema ist bei AnwältInnen, bei RichterInnen und so weiter. Das steht auch außer Frage. Also was man da auch immer wieder an Mythen hört, aber das weißt du ja sicherlich gut genug. Also auch da mussten oder sollte eigentlich ein Wechsel hin, mehr Wissen zu diesen Leuten, damit man eben da auch das besser einschätzen und damit umgehen kann.
Ja. Und mega, mega schön gerade nochmal so der Gedankenanschluss, ja, wie könnte eine Bestrafung, ne, oder mit einem Gremium das nochmal anders aussehen, weil ein Opfer vielleicht ganz andere Forderungen oder Wünsche hat und sagt, ne, ich möchte, dass der Mensch in Therapie geht. So, das ist zum Beispiel so ein Gedanke, der ist mir bei meiner eigenen Gerichtsverhandlung überhaupt nicht gekommen, weil ja wir gar nicht die, also als Opfer, die ja, wenn sie nicht noch Nebenanklage erheben, ja im Prinzip nur ein besonderer Zeuge, Zeugin ist, da gar nicht die Selbstwirksamkeit haben, zu überlegen und zu entscheiden, ja, das und das möchte ich eigentlich. Ne? Und mir ist wirklich Jahre später eingefallen, ach ja, eigentlich hätte ich noch gerne irgendwie mir gewünscht, dass der in Therapie geht. So ganz platte Dinge. Genau, die, wenn das Opfer nochmal anders einbezogen werden würde, glaube ich, nochmal ganz andere Dinge rauskommen könnten, als ja, okay, am Ende kommt ja eh das raus. Also, ne, der Staatsanwalt wird halt das fordern und dann da sein Anwalt das und am Ende kommt irgendwas dazwischen raus. Hä?
Ja, genau. Ja.
Spannend. Wir haben vorhin kurz über Motive gesprochen und du hast uns schon so ein bisschen mit reingenommen und gesagt, naja, so dieses der Mythos vom Triebtäter, von dem aus Lust und Trieb handeln bei sexualisierter Gewalt ist eher der geringere Teil. Was sind andere Motive, die ihr in der Forschung so gefunden habt oder findet?
Vielleicht gehe ich nochmal kurz einen Schritt zurück, weil, also wir sprechen unter anderem ja von sexualisierter Gewalt, weil das eine Form von Gewalt ist, die sich Worten und Taten bedient, die wir eigentlich aus der einvernehmlichen Sexualität kennen und die jetzt da einem anderen Menschen angetan werden, die der nicht will. Und genau, das heißt, wir haben hier diesen Bezug irgendwo zu was wir eigentlich aus der Sexualität kennen, weshalb wir diese beiden Themen häufig auch in der Motivlage verknüpfen, was aber nicht sein kann. Also es kann auch sein, dass Menschen Dinge tun, wo wir diese Sexualität in dicken Anführungszeichen überhaupt nicht sehen, aber trotzdem war es sexuell motiviert. Also es kann ja sein, dass ich sexuell erregt werde dadurch, dass ich einen Menschen töte. Obwohl das überhaupt nichts jetzt mit den Geschlechtsteilen zu tun hatte, die ich da berührt habe, geschnitten habe, gesehen habe, was auch immer, sondern dieser Todesdrang, ne, bei dem man dann zum Beispiel einen Orgasmus hatte oder ähnliches. Also auch in die Richtung kann es ja gehen, dass es eine Handlung gibt, wo man jetzt erstmal diesen sexuellen Aspekt gar nicht sieht, aber der tatsächlich die Motivation war. Gleichzeitig kann es aber sein, dass ich eben diese sexuelle Motivation habe und dass ich im Zuge von einer Sexualstraftat äußert und zeigt. Es kann aber eben sein, dass ich auch versuche, häufig sind es Themen von Macht, Kontrolle, Dominanzausübung, dass ich das versuche, über sexualisierte Gewalt einer anderen Person zu zeigen, wer hier die Kontrolle hat, wie dominant, wie stark ich bin. Vielleicht muss ich mir das auch selbst beweisen. Vielleicht gibt mir auch diese Handlung am Opfer an sich keine sexuelle Befriedigung, aber eben zu sehen, wie die Person drunter leidet, also ob das eine Einschüchterung ist in die Richtung oder körperliche Schmerzen, also all diese Sachen. Es kann in verschiedene Richtungen gehen, was man letztendlich da an Bedürfnissen rauszieht, aber es muss nicht immer das rein sexuelle Motiv sein, diese sexuelle Lust, die wir vielleicht ganz automatisch damit verknüpfen. Und übrigens auch häufig bei sexualisierter Gewalt an Kindern haben wir häufig gar keine Pädophilie, die zugrunde liegt, sondern Kinder sind, so grausam es klingt, einfach die leichteren Opfer. Die sind leichter zu manipulieren, leichter zu kontrollieren, auf die kann ich leichter einwirken. Und deswegen kann es eben sein, und da sprechen wir dann zum Beispiel auch von Ersatzhandlungstätern und Täterinnen, dass die Kinder nehmen, weil sie die leichteren Opfer sind. Und weil die Täter, Täterinnen beispielsweise nicht eben entweder sozial fähig sind, mit Gleichaltrigen eine Beziehung aufzubauen, sich von Frauen im gleichen Alter eingeschüchtert fühlen, bedroht fühlen, sodass es auf Jüngere geht. Also es ist ein breites, breites Themenspektrum, aber genau, es ist eben wichtig, das zu trennen, weil uns dadurch ganz viele blinde Flecken entstehen an Themen, die wir dann nicht sehen, an Menschen, die wir dadurch als Täter und Täterinnen ausschließen auch vielleicht.
Ja, super gut. Danke dir da auch nochmal für den Weitblick.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Kriminologin Christina. Im zweiten Teil des Interviews beschäftigen wir uns mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Was sind Machtstrukturen? Was bedeutet eigentlich genau Macht? Was kann man präventiv tun, sowohl wir als Arbeitnehmende als auch vielleicht als Arbeitgebende? Warum wird Opfern nicht geglaubt? Welche Maßnahmen gibt es? Welche Gesetze gibt es eigentlich? Und noch vieles mehr. Schalt wieder ein. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!